Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Liebe Leute, ihr habt's geschafft. Es sind Sommerferien. Außerdem ist Freitag. Also schnappt euch ein leckeres Getränk, legt die Füße hoch und dreht die Boxen auf. Es gibt nämlich eine frische Episode unseres Nachrichtenpodcasts aus Castrop-Rauxel. Episode 164 vom 18. Juli. Ich bin Teve Schäfer, Redakteur bei den Ruhrnachrichten. Es ist eine weitere Woche vergangen, in der ich und mein Team uns reingehängt haben, um euch über das Geschehen in unserer Stadt auf dem Laufenden zu halten. Mein erster Gast heute ist mein Kollege Johannes Wenzel. Wir sprechen noch ein zweites Mal über Carolina Wilger. Die 26-jährige Castrop-Rauxlerin war ja im australischen Outback verschwunden und sie wurde gefunden. Die Geschichte, die sie zu erzählen hat, ist unglaublich. Danach rede ich mit unserer Volontärin Paula Jansen über das Zentrum von Ickern. Wir haben nämlich herausgefunden, dass die Filiale von KICK nach 20 Jahren an der Ickerner Straße geschlossen wird. Außerdem hat die Viktoria-Apotheke zugemacht und das Kinderbekleidungsgeschäft Hey Linky wandert nach Waltrop ab. Wir besprechen, was in Ickerns Einzelhandelswelt los ist. Bevor wir mit den zwei großen Themen loslegen, habe ich aber erstmal ein paar Kurznachrichten für euch. Pferderennen. Am Samstag, 23. August, kommt es zur Neuauflage des Castroper Pferderennens. Austragungsort ist die Castroper Rennbahn an der Dortmunder Straße. Neu im Programm und sicher eines der Highlights ist die Castroper Kurzstrecke. Hobbyreiter treten da auf 200 Metern Grasbahn im Galopp gegeneinander an. Die Sieger von drei zufällig gemischten Vorläufen begegnen sich im Finale. Außerdem gibt es einen Stunt- und ein Comedy-Rennen, bei denen bekannte Filmpferde an den Start gehen. Wie bei echten Pferderennen können Besucher Wetten abgeben. Auf dem Gelände ringsum gibt's Schauflächen für eine Bühne, einen Biergarten, Verkaufs- und Infostände. Für die Verpflegung sorgen namhafte Castrop-Rauxler Gastronomen. Am Start ist auch die Castrop-Rauxler Coverband 7 Cent. Die haben ja neulich erst bei Castrop kocht überordentlich abgerissen und sollten aber bis zum Pferderennen wieder fit sein. Ihr Auftritt beginnt um 19 Uhr. Freibad. In einem Ranking hat das Reiseunternehmen TUI die Google-Bewertung von über 1400 Freibädern in Deutschland miteinander verglichen. Durch einen Freibad-Score wurden sie eingestuft. In Castrop-Rauxel gibt es ja nur ein Freibad, nämlich das Parkbad Nord im Stadtteil Ickern. Das landete im TUI-Ranking im Mittelfeld, auf Platz 717. Bei 557 Google-Bewertungen bekam das Parkbad Nord im Schnitt 4,3 von 5 Sternen. Das Naturfreibad Suderwich, das nur ein paar Kilometer entfernt liegt, landet knapp dahinter, auf Platz 872. Das Lago in Herne schafft es mit Platz 97 immerhin unter die Top 100. Betrugsmasche. Unternehmen und Organisationen in unserer Stadt werden aktuell Ziel von Betrugsversuchen. Das meldet Carsten Zygowski, der ein IT-Unternehmen in Castrop-Rauxel leitet. Unbekannte geben sich demnach als Mitarbeiter der Stadtverwaltung aus und fordern dazu auf, Informationen über laufende geschäftliche Vorgänge in Verbindung mit Geldtransfers mitzuteilen. Ziel dieser Betrugsmails ist, Informationen abzugreifen und mit deren Hilfe Zahlungsströme umzuleiten. Das passiert dann meistens über eine weitere E-Mail. Man wird fälschlich darüber informiert, dass sich eine Bankverbindung geändert hat. Wenn man Geld dorthin überweist, landet es auf dem Konto der Betrüger. Wichtig ist laut Zygowski, sich die Absenderadresse der E-Mail deshalb genau anzuschauen. Sollte man auch nur den leisesten Zweifel haben, sollte man lieber sicher gehen und zum Beispiel beim Ansprechpartner des Vertrauens in der Stadtverwaltung anrufen. Da kann man dann nachfragen, ob die E-Mail echt ist oder gefälscht. Die Links zu all unseren Artikeln, die wir hier besprechen, findet ihr übrigens in den Notizen zu dieser Folge. Schaut da einfach mal rein. Um unsere Geschichten lesen zu können, braucht ihr allerdings ein RN Plus Abo. Das solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Es kostet nämlich gerade nur 1 Euro bis zum Jahresende. Wenn euch interessiert, was hier in der Stadt los ist, dann ist das meine ehrliche Empfehlung. Mit dem Geld, das wir mit Abos verdienen, finanzieren wir unsere Arbeit als Lokaljournalisten. Deshalb können wir das nicht kostenlos anbieten. Nur mit diesem Geld ist es möglich, als Reporter unterwegs zu sein und euch auch diesen kostenlosen Podcast anbieten zu können. Damit ihr nichts mehr verpasst, ladet euch dann am besten gleich die RN Plus App runter. Die gibt's kostenlos im Google Play Store und im Pendant von Apple. Damit sind wir euer täglicher Begleiter für euer Leben in Castrop-Rauxel. Jetzt wird's richtig spannend, wir fangen nämlich an mit den beiden Hauptthemen, die wir für euch vorbereitet haben. Als erstes habe ich mir Verstärkung geholt in Person von Johannes Wenzel. Hallo.
Hi Teve, grüß dich.
Ich weiß noch, wie wir letzte Woche hier standen, ungefähr um diese Zeit, und wir haben uns ziemlich Sorgen gemacht um Carolina Wilger aus Castrop-Rauxel. Sie ist 26 Jahre alt und ist im australischen Outback verschwunden. Sie war da als Backpackerin unterwegs, seit 2 Jahren schon, sehr erfahrene Reisende und Mit einem Mal war sie verschwunden. Und das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, war gerade ihr Auto gefunden worden. Allerdings ohne sie drin. Und da haben sich alle ganz große Sorgen gemacht und wir waren hier auch ziemlich bedrückt im Podcast. Jetzt ist aber doch alles gut ausgegangen. Kannst du uns bitte erzählen, wer sie gefunden hat und wie?
Ja, also erstmal, um das nochmal irgendwie aufzugreifen, hast du natürlich absolut recht. Das ist so ein kleines Wunder und ich glaube gerade auch in Australien, da haben sich alle mega gefreut, weil das ja die Öffentlichkeit da auch sehr krass verfolgt hatte. Hier natürlich auch, aber eben gerade in Westaustralien war das ein ganz, ganz großes Ding. Und da hat eben auch eine Westaustralierin, nämlich eine Farmerin namens Tania Henley, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, die war auf dem Rückweg von der Arbeit auf ihrem Quad unterwegs und dann hat sie Carolina Wilger am Rande eines Weges, eines Pfades im Outback entdeckt, aus der Entfernung angehalten und ja, Carolina hatte wohl gewunken. Und als sie dann gefunden worden ist, auch direkt geweint, hat Tania Henley erzählt. Also das muss wohl ein sehr emotionaler Moment gewesen sein.
Das heißt, es ist eine Farmerin mitten im Nirgendwo, irgendwo in Australien und da ist eigentlich keiner. Eigentlich ist da normalerweise niemand. Wahrscheinlich begegnet sie auf dem Weg nach Hause niemandem. Im Normalfall, oder?
Zumindest ist das sehr unwahrscheinlich. Also das grenzt halt irgendwie an dieses Naturschutzgebiet, Karoon Hill. Und das ist wiederum angrenzend an den australischen Weizengürtel. Da hatten wir ja, glaube ich, auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass das ja so die größte landwirtschaftliche Region in Westaustralien ist. Und aber einfach so ein riesengroßes Gebiet und so verteilt, dass es da halt ne vereinzelt Farmen gibt und so weiter und so fort. Aber fußläufig da irgendwas zu erreichen oder irgendwem zu begegnen, das ist halt aufgrund der Größe dieses Areals total unwahrscheinlich und ja, wie gesagt, deswegen sprechen insbesondere in Australien die Medien eben von einem kleinen Wunder.
Das heißt, sie fährt da lang und am Straßenrand ist eine junge Frau, die winkt und sie hält an. Und dann findet sie raus, das ist die Carolina, die überall gesucht wird.
So sieht's aus.
In welchem Zustand hat sie dann die Carolina gefunden?
Also Tania Henley, wenn ich mich jetzt nicht irre, hat wohl davon gesprochen, dass Carolina Wilger so ein bisschen aussah wie so ein Geister am Straßenrand. Die ist 12 Kilo dünner geworden, abgemagert durch jetzt diese Tage im Outback und hatte halt ganz, ganz viele Moskitostiche, war da halt irgendwie am ganzen Körper so zerschunden, hatte kleinere Verletzungen, war wohl ohne Schuhwerk unterwegs, hatte sich stattdessen dann irgendwie so Bindel aus ihrer Kleidung um die Füße gemacht, wenn ich das richtig sehen konnte auf den Fotos und war natürlich erstmal fix und fertig durch diese ganze Odyssee, durchs Outback. Im Grunde genommen ist sie dann ja im Anschluss direkt ins Krankenhaus gebracht worden mit dem Flieger.
Mhm. Aber bevor wir da weitermachen, kannst du mir erstmal erklären, wie man in diese Situation gerät? Also als Backpackerin irgendwie 24 Kilometer entfernt vom eigenen Auto, ohne Schuhe und ohne Essen und Trinken. Also wie konnte es dazu kommen, dass sie da gelandet ist?
Okay, also gehen wir erstmal nochmal näher auf diese Outback-Odyssee ein. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche darüber gesprochen, ne, das Auto war da gerade gefunden worden, sie war nicht da. Im Auto waren Lebensmittel und da hatte die Polizei sich die Frage gestellt, okay, wie viel hat Carolina mitgenommen und so weiter und so fort. Und jetzt hat halt Carolina Wilger sich zuletzt Anfang der Woche gemeldet und das über den Facebook-Account der westaustralischen Polizei. Und da hat sie so ein bisschen genau das erklärt, was du jetzt gerade gefragt hast. Und zwar hatte sie ja diesen Unfall, hatte dann wohl auch eine Kopfverletzung davon getragen und war dadurch irgendwie so ein bisschen verwirrt neben der Spur.
Sie ist mit dem Van in den Büschen gelandet.
Genau. Also ne, sie hat die Kontrolle über den Wagen verloren, ist dann irgendwie dann in den Büschen gelandet, vom Weg abgekommen und dann hatte der Wagen halt einen Motorschaden wohl oder auf jeden Fall einen technischen Defekt und sie konnte den dann nicht mehr rausbekommen. War dann halt in Panik, war aber auch komplett neben der Spur, schummerig, nicht komplett wohl irgendwie klar im Kopf, laut eigener Aussage aufgrund dieser Kopfverletzung, die sie bei dem Unfall halt davongetragen hatte. Und deswegen hat sie sich dann wohl knapp einen Tag, nachdem sie den Unfall hatte, von dem Van entfernt und dann halt auf dem Weg gemacht, irgendwie Hilfe zu finden. Was, wie gesagt, halt schon ein wahnwitziges Unterfangen ist auf jeden Fall, aber sie hat es halt damit erklärt, dass sie natürlich auch nicht irgendwie komplett im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte war, weil sie einfach so überfordert mit der Situation und eben auch mit der Verletzung am Kopf gewesen ist. Und dann, ja.
Und sie hatte sogar noch Proviant dabei, habe ich gehört.
Ja.
Eigentlich. Und das hat sie ja beim Auto gelassen.
Genau. Also ich glaube, sie hatte ein bisschen, hat sie dann schon auch mitgenommen, als sie sich dann halt auf die Socken gemacht hat. Beziehungsweise, nee, sie war ja barfuß unterwegs, aber hat dann sich das halt so umgewickelt, ein paar Kleidungsstücke. Aber sie hatte, glaube ich, ein bisschen was zu essen dabei, aber den meisten Proviant, den hat sie halt im Auto gelassen. Mhm. Und das hat sie halt erklärt damit, dass sie halt so neben der Spur gewesen ist, dass sie da halt nicht mehr ganz klar denken konnte. Was natürlich umso mehr dafür spricht, was das halt für ein Wunder ist, dass sie da gefunden wurde.
Was ist denn dann passiert in den 10 Tagen zwischen Autounfall oder 11 Tage oder so und wo sie gefunden wurde? Also ja. Da ist ja richtig viel Zeit nochmal ins Land gegangen.
Genau, darauf wollte ich jetzt auch eingehen. Und zwar ist sie dann wohl halt losgezogen und hatte halt gegen ganz, ganz viele Widrigkeiten sich durchsetzen müssen. Sie hat wohl aus Pfützen getrunken, hat in Höhlen übernachtet, weil da, glaube ich, auch diverses Wildtier unterwegs ist, unter anderem Dingos. Und
was ist ein Dingo?
Das sind australische Wildhunde.
Oh ja, okay. Möchte man jetzt nicht unbedingt begegnen.
Nee, also ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich die jetzt unbedingt für Menschen sind, aber trotzdem muss man sicherlich auch nicht drauf anlegen, um das herauszufinden. Mhm. Nee, aber sie hat da wohl in Höhlen teilweise übernachtet, hat wie gesagt aus Pfützen getrunken und musste da auch mit extremen Wetterbedingungen zurechtkommen, weil es halt tagsüber natürlich irgendwie total heiß war in der kleinen Sonne, aber in der Nacht das auch relativ krass abgekühlt ist, auf bis zu 0 Grad. Also quasi alles an, Hindernissen, die Natur da so zu bieten hat im Outback, hat sie aber überstanden.
Muss ich mal vorstellen. Also du läufst und dann kommt kein, du findest keinen, einfach tagelang. So, und dann schläfst du eine Nacht, keinen gefunden, noch eine Nacht, wieder keinen gefunden. Dann geht irgendwann das Essen zur Neige.
Die muss und auch wohl,
das ist krass.
Also, total, also das kann man sich, glaube ich, wirklich gar nicht vorstellen. Also das ist ja auch irgendwie, meinten wir auch schon in der vergangenen Episode, dass das eine filmreife Story ist. Also ja. Da wird sich Netflix, Amazon oder wie sie alle heißen, werden sich da auf jeden Fall versuchen, die Rechte dran zu sichern, glaube ich. Carolina Wilger meinte wohl selber auch, dass sie gar kein Empfinden mehr dafür hatte, wie lange sie da eigentlich unterwegs gewesen ist, nachdem sie gefunden worden ist. Also das war ihr gar nicht klar. Und Tania Henley, die Farmerin, die sie dann da schlussendlich entdeckt hat am Pfad. Also auch das, Gott sei Dank, hat Carolina da halt diesen Pfad gefunden, weil da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nochmal größer, dass man, ne, wenn man entdeckt wird, dann irgendwie da. So, normalerweise wird einem halt geraten in Australien, dass man möglichst beim Fahrzeug bleiben soll. Gut, das Kind war dann schon in den Brunnen gefallen, durch die Erklärung, die ich ja vorhin von ihr ausgeführt habe. Sie hatte sich halt schon von dem Fahrzeug entfernt. Aber dann ist es natürlich auch ein Riesenglück gewesen, dass sie wenigstens einen Pfad gefunden hat. Und da ist es dann halt auch nochmal einfach wahrscheinlicher, dass man vielleicht entdeckt wird, als wenn man jetzt einfach nur straight durch die Wildnis rennt. Und ja, die Farmerin muss man wohl gesagt haben, so ja, alle suchen nach dir, alle sorgen sich. Mhm. Und wie gesagt, also ich glaube, ein sehr emotionales Aufeinandertreffen. Also da werden die, glaube ich, die Creme de la Creme aus Hollywood als Besetzung engagieren müssen, um das so rüberbringen zu können.
Ja, völlig verrückte Geschichte. Also wann ist das schon mal passiert? Das so eine verrückte Geschichte mit einer Castrop-Rauxlerin auch noch. Ne?
Ja, das dann, ist auf jeden Fall.
Dann hörst du so, ja, irgendjemand. Und dann erzähle ich so meinen Freunden zum Beispiel so, ja, die kommt aus Castrop-Rauxel. Ja, so echt, ja, krass, das ist ja genau bei uns. Also ein Kind aus unserer Stadt, die hier zur Schule gegangen ist, ja, und so, verirrt sich da und wird auf einmal dann wiedergefunden. Einfach heftig.
Ja, Wahnsinn.
Und jetzt können wir da auch so ein bisschen, jetzt stehen wir uns gegenüber und lächeln da so ein bisschen bei, weil es einfach, ja, so ein schönes Ende gefunden hat.
Ja, jetzt ist es halt eine Good News Story.
Genau, sie wurde ja jetzt dann mit einem Polizeiflugzeug ins Krankenhaus gefahren oder geflogen? Wie ging es dann weiter?
Ja, da war sie dann erstmal ein paar Tage und dann hatte man erstmal noch nichts von ihr gehört übers Wochenende. Also da hatte sich erst noch der Polizeisprecher halt am Freitag gemeldet und dann am Montag, wie gesagt, über den Facebook-Account der westaustralischen Polizei kam dann halt ein Statement. Da war ein Foto von Carolina, die dann auch schon wieder lächeln konnte und ihren Teddybären in der Hand hatte und wo sie dann halt in dem Beitrag erklärt hat, da wurde sie halt zitiert, dass sie total dankbar dafür ist und sich halt als Teil der australischen Community fühlt. Also wie gesagt, irgendwie dieses ganze Land oder zumindest der ganze westaustralische Staat hat da halt mitgefiebert bis zum geht nicht mehr. Und das hat man auch auf den Kommentaren bei Facebook gesehen, dass da ganz, ganz viele geschrieben haben, so ja, wir haben alle für dich geroutet, wir haben alle auf dich gehofft und so, dass das klappt und dass du gefunden wirst und mitgefiebert. Und dafür hat sie sich halt total dankbar gezeigt, hat halt gesagt, ey, das ist ein Dankeschön, das kommt ganz vom Herzen und aus den Tiefen meiner Seele und so weiter und so fort. Also das wusste sie halt sehr, sehr wertzuschätzen, was da alles an Aufwand betrieben wurde, um sie zu finden.
Was wissen wir über den Gesundheitszustand, also körperlich jetzt in erster Linie? Sie wurde von Mücken gestochen, sehr, sehr fies. Und sie hat 12 Kilo an Gewicht verloren, hast du gesagt.
Genau.
Wie geht's ihr denn jetzt?
Also jetzt offenbar schon wieder besser, denn sie wurde auch aus dem Krankenhaus mittlerweile entlassen. Mhm. Allerdings ist aktuell unklar, wie es denn jetzt weitergehen wird. Also ob sie jetzt in Australien bleibt oder ob sie zu ihrer Familie vielleicht nach Castrop-Rauxel zurückkommt, das weiß aktuell niemand so richtig.
Mhm. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man dann irgendwie sich danach sehnt, nach so einem Überlebenskampf wirklich einmal die Familie wieder zu sehen oder so. Klar. Wissen wir, ob das irgendwie schon geplant ist, dass die sich wiedersehen?
Nee, wie gesagt, also da ist jetzt aktuell noch überhaupt nichts irgendwie an die Öffentlichkeit gedrungen, wie da ihre Pläne aussehen. Also ich könnte es mir auch gut vorstellen, aber ja, wissen tut man es jetzt halt nicht.
Du hast dich ja so ein bisschen im Umfeld von Carolina Wilger in Castrop-Rauxel umgehört. Wie haben die jetzt drauf reagiert? Die haben sich ja riesen Sorgen gemacht.
Ja, also mit dem Teil ihrer Angehörigen, mit denen ich direkten Kontakt hatte, ja, da würde ich sagen, ne, natürlich auch auf jeden Fall eine riesen Erleichterung, aber auch nach wie vor, glaube ich, noch so ein bisschen so eine Tunnelsituation. Also, dass man da noch immer sehr so angespannt und das alles noch gar nicht so richtig verarbeitet hat. Klar, jetzt mit dieser super positiven und tollen Nachricht, sie wird gefunden, aber ja, so ganz runtergekommen sind die, glaube ich, alle noch nicht.
Und dann haben wir noch eine kuriose Geschichte in dem Zusammenhang zu erzählen, die wir, glaube ich, auch noch nirgendwo sonst erzählt haben. Das ist jetzt quasi ein Podcast-Exclusive. Es waren auch australische Journalisten in Castrop-Rauxel.
So sieht's aus. Also wir haben da ein paar Anfragen bekommen, per Mail und dann auch telefonisch, von mehreren australischen Sendern. Und einer war aber auch tatsächlich dann hier vor Ort vertreten mit ein paar Leuten, die mit uns Kontakt aufgenommen hatten und die halt versucht haben, irgendwie auch an Carolina Wilgers Angehörige ranzukommen, um da mit denen zu sprechen. Aber die wollten denen auch wirklich sogar das Angebot machen, die dann halt nach Australien zu fliegen wohl. Das hat aber meines Wissens alles nicht gefruchtet, weil insbesondere halt die engsten Angehörigen, die Eltern halt von Anfang an auch uns gegenüber schon in der vergangenen Woche halt gesagt haben, dass die, egal wie diese Geschichte ausgeht, nicht mit der Presse reden möchten. Mhm. Die australische Presse musste dann halt unverrichteter Dinge beziehungsweise mit leeren Händen wohl wieder zurückfliegen.
Also sie sind einfach hergekommen, ohne so konkret zu wissen, so das klappt auf jeden Fall oder so.
So sieht's aus. Also die hatten halt so diese leise Spur. Haben da auch so ein bisschen bei uns in der Berichterstattung sich umgeguckt, alles durchgelesen und gehofft, dass sie darüber halt irgendwie da rankommen. Ja. Aber war wohl vergebene Liebesmüh. Und ich persönlich finde es aber auch völlig legitim, dass jetzt halt die engeren Angehörigen halt sagen, nee, wir möchten da halt mit niemandem drüber sprechen und wir möchten da unsere Ruhe, weil die ja auch komplett jetzt nicht nur von uns und auch nicht nur von diesem australischen Sender, sondern ja auch von wer weiß wie vielen Medien hier im ganzen Land in Australien angefragt worden sein werden. Und dass man da halt nicht den Kopf für hat bei so einer ganzen Geschichte, selbst wenn es jetzt eine Good News Story am Ende war, das kann ich schon nachvollziehen.
Dann bleibt mir noch die Frage, wann wir beiden nach Australien fliegen im Gegenzug.
Ja,
Bleib abzuwarten. Ich habe ihn nachher, glaube ich, noch im Podcast.
Müssen wir mal gucken, dann kannst du ihn ja direkt nochmal fragen. Sag mal so, wenn Carolina Winger sagt, sie bleibt jetzt erstmal vorerst in Australien, dann ist das ja vielleicht eine Prämisse, unter der wir mal sagen könnten, wir fliegen dahin. Aber lass uns bitte vorher auf jeden Fall abklären, dass wir dann da auch einen Ansprechpartner haben und nicht vor verschlossenen Türen stehen.
Mit dem Plan machen wir weiter. Vielen Dank, Johannes.
Bis sehr dann. Gerne, Theo. Hau rein.
Ciao. Für unser zweites Hauptthema habe ich Paula Jansen eingeladen. Hi Paula.
Hallo.
Wir haben ja mitbekommen, dass die Kick-Filiale in Ickern an der Ickerner Straße geschlossen werden soll.
Richtig.
Und das war für uns Anlass, mit der Recherche zu beginnen. Also erstmal habe ich ja, wir haben da zusammen dran recherchiert, ich habe gefragt bei der Pressestelle von Kick, woran es denn liegt. Und ich habe folgende Antwort erhalten von der Pressestelle. Die sagten, dass sich dieses Geschäft an der Ickerner Straße einfach nicht so gut wirtschaftlich entwickelt habe. Das gibt es da schon seit 20 Jahren. Seit 2005 im September haben die da aufgemacht, also wirklich eine Institution, wo viele Leute immer ihre Klamotten gekauft haben oder für ihre Kinder oder Spielsachen oder so. Und deswegen ist das jetzt auch wirklich ein bewegendes Thema für manche Ickerner, dass dieser Laden zumacht. Und wir haben dich als Reporterin jetzt mal nach Ickern gesendet und du hast Reaktionen eingefangen von Passanten, aber auch anderen Geschäftsleuten aus Ickern. Wie war es in Castrop-Rauxels größtem Stadtteil?
Ja, genau. Also ich war vorgestern vor Ort und dass sich der Laden oder die Filiale jetzt aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr lohnt, können die Passanten so nicht unterstreichen. Ich habe bei vielen bin ich auf Verwunderung gestoßen und viele haben halt dann gesagt, wie der Laden schließt, der lief doch super, da waren doch immer viele Leute. Dementsprechend ja, kann ich aus dieser Sicht dieses Argument von Kick dann irgendwie dann nicht verstehen. Mhm. Aber also viele waren halt sehr traurig darüber, die ich angesprochen hatte. Die meisten waren dort halt auch für Kinderklamotten oder halt Kinderspielsachen. Das war so die häufigste Aussage, auf die ich gestoßen bin. Und dann war ich einmal in dem Geschäft Dirks Schuhmacherei von Dirk Brulowski, der wohl auch seit 16 Jahren Inhaber des Geschäfts in Ickern ist. Und er sieht halt den Einzelhandel in Ickern trotzdem noch als sehr lebendig an. Die Problematik irgendwie schlimmer in Castrop oder Recklinghausen ist, hat er gesagt. Und Ickern halt eher weniger mit Leerstand zu tun haben würde.
Ja, dieses Argument, dass der Laden einfach nicht so gut läuft, fanden viele Passanten ein bisschen komisch. Ich habe nochmal bei der Pressestelle nachgefragt, warum jetzt ausgerechnet dieses Geschäft geschlossen wird. So richtig detaillierte Einblicke wollten die mir da nicht gewähren. Sie haben halt allgemein gesagt, ja, wir überprüfen immer unsere Standorte, ob die wirtschaftlich sind. Und das wäre ein ganz normaler Routineprozess. Deswegen kann es auch in Einzelfällen zu Filialschließungen kommen. Im Ruhrgebiet wurden dieses Jahr auch schon eine Filiale in Hagen und eine in Dortmund-Brackel geschlossen. Trotzdem sagen die werden auf Expansionskurs europaweit. Wir haben 2400 Filialen in Deutschland und insgesamt 4200 Filialen in ganz Europa in 14 Ländern. Das ist schon ein Riesenkonzern. Aber warum es jetzt ausgerechnet die Filiale in Ickern nach 20 Jahren vor allem trifft, so richtig erschließt sich das einem nicht. Was haben denn die Geschäftsleute vor Ort gesagt?
Ja, genau. Also die waren natürlich auch verwundert und fand es auch schade, dass der Laden schließt. Und unter anderem war ich auch in dem Geschäft Foto Simpelmann, wo mir der Inhaber dann auch gesagt hat, dass wenn halt so eine Filiale schließt, dass das Angebot dann auch weniger ist. Er aber trotzdem glaubt, dass die Geschäfte in Ickern noch gut aufgestellt sind, also von der Anzahl an Geschäften her. Und wie gesagt, eben der Inhaber von Dirks Schuhmacherei, der hat auch gesagt, dass er glaubt, dass relativ schnell dort wieder ein neuer Inhaber reinziehen wird und trotzdem halt dann Ickern nicht so gefährdet ist, dass der Einzelhandel dort ausstirbt.
Ja, Ickern hat ja schon noch eine sehr lebendige Einzelhandelslandschaft und auch wenn es da jetzt zu einzelnen Geschäftsschließungen kommt, über die ich gleich noch mit der Kollegin Luisa sprechen will, ist es ja nicht so, dass da jetzt gar nichts mehr geht. Aber vielen Dank, Paula, dass du uns die Eindrücke aus Ickern eingefangen hast.
Gerne.
Bis bald. Zum Thema Wirtschaft in Ickern habe ich direkt noch einen Gast eingeladen. Eine Premiere für Luisa Herrera. Herzlich willkommen.
Hallo und Dankeschön.
Auch du warst für uns in Ickern unterwegs und hast mit Marc Frese gesprochen. Das ist der Vorsitzende des Stadtteilvereins Main-Ickern. Der hat dir auch noch erzählt, dass zwei weitere Geschäfte in Castrop-Rauxel-Ickern schließen, beziehungsweise schon geschlossen sind.
Genau.
Einmal die Viktoria-Apotheke und dann noch Hey Lenki. Was weißt du darüber?
Also, ich habe von Marc Frese genau diese Information bekommen, dass die Viktoria-Apotheke vor einer Woche circa geschlossen hat. Heute war ich auch in Ickern unterwegs und habe ein bisschen mit den Anwohnern gequatscht. Da hatte mir dann einer, der schon, der ist so ein Ur-Ickerner, kann man sagen, lebt schon seit 70 Jahren, und der hatte gehört, dass eben der Inhaber von der Viktoria-Apotheke einfach jetzt zu seinem Sohn gegangen ist, in die Ickerner Apotheke, so wie ich das verstanden habe. Also er ist quasi nicht ganz weg vom Fenster, aber konnte das, so wie ich das verstanden habe, einfach alterstechnisch nicht mehr alleine machen. Mhm. Und der Hey Lenki Store, der diese Kinderbekleidung macht, soll jetzt nach Waltrop gehen, um sich zu vergrößern. Also ich habe auch tatsächlich heute diesen Hey Lenki Store gesehen, der ist schon sehr klein. Und die Öffnungszeiten stand da auch irgendwie nur von 10 bis 12 Uhr. Also ich glaube, dass jetzt ist es noch da, aber wird wahrscheinlich dann auch verschwinden. Vielleicht hat sich das einfach nicht mehr rentiert. Aber genau, die wollen sich auf jeden Fall vergrößern. Und auf der Website steht auch schon, dass sie in Waltrop auch tatsächlich schon sind.
Alles klar, das sind ja für das Unternehmen eigentlich relativ gute Nachrichten, dass sie größer werden wollen. Für Ickern ist es natürlich ein bisschen schade, dass dann da ein Laden vielleicht weniger sein wird. Wie schaut Marc Frese denn als Stadtteilvereinschef da drauf? Macht er sich Sorgen um die Kaufmannschaft in Ickern oder ist er eher locker?
Also Marc Frese ist eigentlich im Großen und Ganzen sehr positiv. Er sagt, dass Ickern nicht weniger wird, also die Geschäfte in Ickern werden nicht weniger, sondern es verändert sich einfach. Er hat dann auch natürlich erwähnt, dass auch in den letzten Jahren schon Geschäfte die kleine Innenstadt von Ickern verlassen haben, aber dass dann auch immer schnell was nachgekommen ist. Und für den Hey Lenki-Laden ist jetzt noch nichts in Sicht. Das wäre dann ein Leerstand tatsächlich. Er sagt auch, er muss natürlich auch kritisch darauf sehen. Es ist natürlich schade für das Stadtbild von Ickern, aber trotzdem ist er da zuversichtlich und sieht das als normale Entwicklung an.
Okay, vielen Dank, dass du für uns mit Marc Frese gesprochen hast und uns davon erzählt hast. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Heute habe ich sogar noch einen weiteren Überraschungsgast für euch vorbereitet. Das ist kein geringerer als mein Chef und Redaktionsleiter Fabian Hollenhorst. Herzlich willkommen.
Hi Teve. Hi.
Was hast du uns für ein Thema mitgebracht, Fabian? Du hast so ein bisschen was angekündigt in Richtung Sommerpause.
Ja, du machst das jetzt ja zum zweiten Mal, Teve. Du machst das super. Aber ich dachte mir, nach zweimal entlässt du den Kollegen doch mal in die Sommerpause.
Ich hoffe, ihr habt euch noch nicht so sehr an meine Stimme gewöhnt.
Wir machen ja auf jeden Fall weiter, deswegen wollte ich auch hier sein. Also wir hören nicht auf zu podcasten, aber wir haben ja auch für den Sommer so tolle Spezialfolgen. Du hast schon welche aufgenommen, Tobi Weckenbrock hat welche aufgenommen. Die kann ich nur für den Strandspaziergang oder für das entspannte Bier irgendwie am Kanal oder so empfehlen. Da sind richtig gute Folgen dabei. Und die tragen, glaube ich, ganz gut über den Sommer. Da passiert ja auch einfach weniger, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Und pünktlich zum Wahlkampf sind wir dann aber auch wieder da. Es stehen ja Kommunalwahlen an. Und da feuern wir dann wieder sprachlich aus allen Rohren hier im Podcast.
Thema Kommunalwahl vielleicht einmal kurz. Was machen wir da so alles?
Wir machen auf jeden Fall eine Wahlarena. Die kündigen wir auch noch an. Ne? Wir wollen alle Kandidaten, die sich für den Bürgermeisterposten bewerben, natürlich gerne einmal sprechen. Und wir werden große Porträts über die Kandidaten machen. Wen wählt man eigentlich? Und natürlich auch sagen, was die Parteien bewegt, womit sie Castrop-Rauxel in den nächsten Jahren voranbringen wollen.
Okay. Außer den Podcast-Folgen, die wir schon aufgenommen haben, was erwartet die Leute im Sommer noch bei uns?
Also der Sommer ist natürlich man muss sich das vorstellen, weniger geprägt von geplanten großen Sachen, über die wir sonst berichten. Ne? Also die Stadt macht auch ein bisschen weniger, es sind weniger Baumaßnahmen, viele Baubetriebe und sonst was machen mal auch Sommerferien. Aber natürlich werden wir weiterhin über alles Aktuelle berichten, über alle Feste, die kommen. Das Castroper Pferderennen steht vor der Tür, da machen wir natürlich wieder ähnlich wie Castrop kocht überall. Also wir machen CKÜ Light an einem Tag, wieder eine große Show. Und ja, wir werden auch mal gucken, ob wir ein bisschen was Freizeitmäßiges auf die Beine stellen. Was kann man eigentlich im Sommer hier in Castrop-Rauxel machen? Wenn ihr da Ideen habt, schickt uns die gerne.
Unbedingt. Wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir geben weiter alles, damit wir euch den möglichst, ja, den bestmöglichen Inhalt anbieten können. Und ich glaube, das haben wir bisher auch jeden Sommer hinbekommen, so auch in diesem Sommer. Herr Hollenhorst, vielen Dank für Ihren Besuch.
Tewe, jetzt musst du nicht mit dem Siezen anfangen.
Möchtest du noch was sagen?
Nein, alles gut. Danke, tschüss.
Dann ciao. Wir haben euch jetzt einige der wichtigsten Themen dieser Woche kurz vorgestellt. Darüber hinaus haben wir natürlich aber auch sehr viel mehr recherchiert und geschrieben. Ich habe zum Beispiel ein Porträt über Pauline Wenge geschrieben. Das ist die neue Chefin im Il-Café, dem wohl beliebtesten Mittagstisch der Stadt. Jahrzehntelang hat der Aldo Segert das Geschäft geführt und das italienische Lokal zu einer echten Institution gemacht. Pauline Wenge ist zwar erst 29, aber sie hat schon viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Außerdem ist sie ein Kind unserer Stadt. Ich habe mit ihr über das beste Essen der Welt gesprochen und darüber, warum Castrop-Rauxel für sie Ich habe euch jetzt ein paar der wichtigsten Themen dieser Woche kurz vorgestellt. Darüber hinaus haben wir aber natürlich noch sehr viel mehr recherchiert und geschrieben. Ich habe zum Beispiel ein Porträt über Pauline Wenge geschrieben. Das ist die neue Chefin im Il-Café. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist jedenfalls der beliebteste Mittagstisch der Stadt. So wird er jedenfalls von vielen genannt. Jahrzehntelang hat der Aldo Segert das Geschäft geführt und das italienische Lokal zu einer echten Institution gemacht. Pauline Wenge ist zwar erst 29, hat aber schon sehr viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Außerdem ist sie ein Kind unserer Stadt. Ich habe mit ihr über das beste Essen der Welt gesprochen und darüber, warum Castrop-Rauxel für sie der beste Lebensmittelpunkt überhaupt ist. Ihr findet den Link zu dem Artikel in den Shownotes. Auch nach Episode 164 werdet ihr also noch sehr viel von uns zu lesen und zu sehen bekommen. Erstmal verabschieden wir uns aus euren Ohren und an dieser Stelle bis nach den Sommerferien. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Tewe Schäfer. Schöne Ferien, Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.